prinzipiell schlägt die kohlenhydratreduziertere Ernährung besser an, je stärker das Übergewicht ist und je höher schon eine Insulinresistenz fortgeschritten ist. Also wenn ich eher in diese Kategorie falle, dann werde ich wahrscheinlich größere Erfolge haben mit einer ketogenen Low-Carb-Ernährung. Ich könnte natürlich auch abnehmen mit einer kohlenhydratreicheren Ernährung, aber wahrscheinlich mache ich mir mein Leben deutlich leichter, wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, weil ich ein geringeres Hungergefühl habe, wenn ich gleichzeitig auf gute Fettquellen achte und mich insgesamt wohler fühle auf dem Weg zum Gewichtsverlust.
Hallo zusammen, mein Name ist Steffen Dörr und ich heiße euch recht herzlich willkommen, man glaubt es kaum, zu einer neuen Folge am Esstisch. Die Sommerpause ist vorbei und es geht weiter mit neuen Podcast-Episoden. In der neuen Folge am Esstisch habe ich die Gründerin von Foodpunk, Marina Lommel, zu Gast. Wir sprechen über das Thema Low Carb bzw. kohlenhydratreduzierte Ernährung und einige weitere Themen, die sich im Laufe des Gesprächs ergeben haben. Ich will das Intro gar nicht unnötig in die Länge ziehen, dementsprechend legen wir unverzüglich los. Viel Spaß am Esstisch mit Marina Lommel. Meine heutige Interviewpartnerin studierte von 2009 bis 2014 Ernährungswissenschaften an der TU München. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie über die Themen Stoffwechsellagen und ketogene Diäten. Im Jahr 2015 gründete sie das Startup Foodpunk. Dazu aber gleich noch mehr im Gespräch. Außerdem erschien im April diesen Jahres ihr bereits fünftes Buch mit dem Titel Du bist, was du isst, was du denkst. Sie ist Health Hero des Jahres 2017 und spricht auf Kongressen über ihre Lieblingsthemen Low Carb und ketogene Ernährung. Herzlich willkommen am Esstisch, Marina Lommel.
Hallo, servus, schön, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Marina, was macht dir aktuell gute Laune?
Was macht mir gute Laune? Sport. Also ich habe während der Gründungszeit 4 Jahre gar keinen Sport gemacht und habe so 2019 wieder angefangen. Und ich gehe da gerade sehr drin auf. Ich habe mir ein Gravelbike geholt, wie ich glaube fast jeder in diesem Lockdown. Und freue mich wahnsinnig, wenn ich jeden Tag so 1-2 Stündchen auf meinem Fahrrad sitzen kann.
Ja, ich glaube, so ging es einigen von uns. Machst du denn noch andere Sportarten?
Ja, also funktionelles Training mache ich ganz viel. Also ich habe quasi eine angeborene Hüftproblematik, deswegen habe ich mich damals mit funktionellem Training auseinandergesetzt, weil ich nicht einfach blind jeden Sport machen wollte. Und bin hier in so einem kleinen Studio in München und ja, das ist echt richtig schön mit guter Betreuung. Mhm. Und Boxen gehe ich da ganz gerne.
Glaube ich dir, da kann man sich schon ganz gut austoben. Wie erlebst du denn aktuell den Sommer in München?
Lass mich mal nachdenken. Gestern hat es geregnet. Mein Freund hat mir Bilder gezeigt von Schnee am Straßenrand. Das ist der Sommer hier gerade. Und nein, aber ich war letzte Woche noch im Urlaub. Das war sehr schön in Spanien. Und das war natürlich besonders schön sonnig, als es hier in München noch regnerisch war. Und ja, ich glaube
Auszeit genommen.
Ja, das geht dieses Jahr zum ersten Mal. Also ich hatte, wir sind jetzt im 6. Jahr der Firma, 2015 habe ich gegründet und das war jetzt wirklich, ja, Mitte 2020 habe ich mal angefangen, Wochenenden zu machen und jetzt 2021 war ich im Februar das erste Mal seit 10 Jahren im Urlaub, also im echten Urlaub, wo ich halt nicht einfach irgendwo anders gearbeitet habe mit Laptop, sondern halt tatsächlich mal nichts gemacht habe. Das war ein ganz spannendes Erlebnis und ich habe mir vorgenommen, tatsächlich mal regelmäßig Urlaub zu machen und was halt wirklich gut klappt, Wochenenden. Jedes Wochenende.
Ja.
Frei.
Ja, eine Auszeit ab und an ist schon sehr, sehr wichtig, denke ich.
Ja, total.
Marina, angenommen, du bist im Urlaub und lernst abends an der Hotelbar jemanden kennen und diese Person fragt dich, was machst du beruflich? Was sagst du ihr oder ihm?
Ich bin nicht an der Hotelbar wahrscheinlich und ich hätte die Person nicht kennengelernt dort.
sagen wir am Strand oder irgendwo anders.
Okay,
ist genau. Ist variabel, der Ort ist variabel.
Ja gut, weil ich bin nämlich echt so ein Schlafspießer und gehe dann brav um 21.30 Uhr oder 10 Uhr ins Bett. Ich rede, also wenn ich privat jemanden kennenlerne, dann falle ich ungern mit der Tür ins Haus und sage ich, ja, ich habe was gegründet, ich bin Unternehmerin, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, sage ich dann vielleicht noch und dann war es das auch schon. Wenn ich jetzt auf einer Gründermesse jemanden kennenlerne, dann wollen die es ja ein bisschen genauer wissen und dann sage ich, dass wir ich habe sie alleine gegründet, ein Startup gegründet habe für maßgeschneiderte Ernährung, wir mittlerweile eine Software entwickelt haben, die maßgeschneiderte Ernährung skalierbar macht und trotzdem wissenschaftsbasiert belässt. Konkret heißt es, du kriegst bei uns einen Ernährungsplan, der genau auf deinen Bedarf zugeschnitten ist, auf deine Allergien, Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen. Da sitzen wirklich Ernährungswissenschaftler dahinter. Das heißt, wir sind nicht einfach so eine Ernährungs-App, die von Menschen entwickelt wurde, die sich eigentlich nicht mit der Materie auseinandersetzen, sondern nur irgendwie ein Geschäftspotenzial entdeckt haben. Und dadurch, dass es eben exakt auf dich zugeschnitten ist, wirst du schneller Ergebnisse sehen und die Ernährung, du wirst dich wohler fühlen mit der Ernährung.
Mhm. Wieso, nochmal einen Schritt zurück, wieso hast du Foodpunk gegründet? Was war dein Antrieb damals?
Das ist nicht die typische Gründergeschichte. Also ich habe mir nicht gedacht, Mensch, jetzt gründest du ein Startup und irgendwann stellst du ganz viele Leute ein und dann wird das mega erfolgreich. Sondern ich habe mich einfach unfassbar stark interessiert für diese Themen. Also ich habe auch Ernährungswissenschaft studiert, weil mich das so fasziniert hat und weil die menschliche Biochemie so eine Freude in mir weckt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass links und rechts im Studium neben mir ganz häufig Menschen gesessen sind, die halt durch die Prüfungen kommen wollten und die sich halt danach einen Job damit holen wollten, aber gar nicht so für die Sache interessiert haben. Also ich erinnere mich so an einen Moment, da saß ich in der Vorlesung, der Professor, ich glaube es war Immunologie oder Mikrobiologie, hat meistens eher langweilige Vorlesungen gehalten und plötzlich ist er aber so ein bisschen ja abgeschweift von dem Thema der Vorlesung und hat über seine eigene Forschung erzählt und hat halt wirklich so ein Leuchten in den Augen bekommen und erklärt, wie spannend das ist und halt, ich fand es auch wahnsinnig spannend, was er erzählt hat. Und dann habe ich die Studentin neben mir gefragt, wie sie das fand und dann meinte sie, ja nö, ich habe gerade nicht zugehört, das ist nicht prüfungsrelevant. Und das fand ich so schade, weil ich habe irgendwie nie jemanden getroffen, der sich so richtig für das Thema interessiert, sondern irgendwie jeder nur um, ja, es ging immer nur darum, Altklausurfragen auswendig zu lernen und irgendwie durchzukommen. Und hab dann im Helmholtz-Zentrum gearbeitet, neben dem Studium, so 3 bis 6 Monate. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie lange. Und dort ging es um neurodegenerative Erkrankungen. Die haben an Parkinson geforscht, fand ich wahnsinnig spannend. Ich habe auch in der Uni immer geschaut, wo ich Zusatzvorlesungen machen kann und habe mich halt sehr in dieses Thema Neurologie, Neurobiologie reingearbeitet. Und da bin ich aufgegangen und ich fand es total spannend, im Labor zu sein und eben diese Ross-Signalwege anzuschauen, die Parkinson mit begünstigen. Also wir hatten ein Mausmodell, wo wir Mausfibroblasten umgebaut haben, dass die einen Rezeptor des menschlichen Gehirns exprimieren, um Versuche mit Substanzen zu machen, die eben auf diese Ross-Signalwege einwirken. Und ich war total motiviert und bin am Wochenende reingekommen, vor und nach der Arbeit und die ganze Zeit. Und habe dann aber mit Forscher erlebt, zum Beispiel Doktoranden oder andere Forscher, die einfach nur total kaputt waren und überlastet waren vor der Arbeit und eigentlich sich nur von einer Kaffee- und Zigarettenpause zur nächsten gehangelt haben und dann abends nach Hause sind und irgendwie beim Zocken versumpft sind und einfach total fertig waren jeden Tag. Da dachte ich mir, das kann es halt auch nicht sein, wenn ich so einen Laboralltag habe, der mich total kaputt macht und mich schlaucht und mich jeden Tag kränker macht und mir total die Faszination nimmt für mein Thema. Das heißt, da habe ich auch nicht die Menschen gefunden, die sich so wirklich für das Thema interessieren und dafür brennen, sondern irgendwie Leute, die einfach mit ihrem Berufsalltag kämpfen. Und dann habe ich eine weitere Station noch gefunden für mich, nämlich die Wissenschaftsredaktion bei einem Radiosender, beim Studentenradiosender in München. Und dort konnte man über Wissenschaftsthemen sprechen, aber halt leider immer nur sehr oberflächlich. Das heißt, 3 Minuten war so ein Wissenschaftsbeitrag. Und die Leute waren schon vielfach interessiert und man konnte eben diese eigenen Themen aufbereiten. Und dann ging es aber trotzdem wieder darum, wo kriege ich jetzt mein Feierabendbier und wo ist jetzt die nächste Wohnheimbar offen? Und mir haben so die Menschen gefehlt, die wirklich, oder der Ort gefehlt, wo die Leute wirklich dafür brennen, für das, was sie da tun und was sie da machen. Und deswegen habe ich mir das quasi selber erschaffen. Ich habe dann mein Studium abgeschlossen gehabt und hatte schon deutlich vorher den Namen Foodpunk in meinem Kopf und habe mir die Webseiten alles gesichert gehabt dafür und habe mir dann die Markenrechte auch gesichert und habe angefangen, darauf einfach zu bloggen. Also ich wollte einfach teilen, wie faszinierend ich die menschliche Biochemie finde und wie spannend das alles ist. Und habe angefangen, darüber zu schreiben. Wollte aber auch gleichzeitig zeigen, für die Leute, die sich jetzt nicht so intensiv damit auseinandersetzen möchten, wie lecker das einfach sein kann, wenn ich zum Beispiel eine Mahlzeit mit passenden Makronährstoffen zusammensetze. Und das war am Anfang einfach ein Blog, wo ich versucht habe, meine Faszination für dieses Thema zu teilen. Und dann wurde ich relativ schnell gefragt, ob ich einen Ernährungsplan erstellen kann. Und habe das sehr perfektionistisch angehen wollen. Ich wollte wirklich einen Ernährungsplan für eine Person machen, die für jeden Tag neue Rezepte enthält, die aber in sich immer genau stimmig sind und maßgeschneidert sind und zu dem Makronährstoffbedarf dieser Person passen. Und das ist einfach eine Arbeit von vielen, vielen Tagen mit Rezeptentwicklung etc. Und das würde keine Person bezahlen. Und deswegen habe ich mir dann ein Konzept überlegt, als wie ich das als Mathe-Nerd so ein bisschen automatisieren und in Formeln packen kann.
Mathe ist dein Ding? Mathe hast
voll,
du einen guten Bezug?
Voll, ich hatte, ich hatte Mathe LK in der Schule und Abschlussarbeit, also wie hieß es damals? Facharbeit war eine 40-seitige Kurvendiskussion, also da gehe ich auf. Und das hat Mathematik, Logik und Ernährung zu verbinden. Und so sind die ist das erste System für Ernährungsprogramme entstanden, was ich noch mit Excel programmiert hatte. Und so ist Foodpunk am Ende entstanden. Und nachdem ich, glaube ich, 15, 16, 17, 18, 4 Jahre lang auf diese Art und Weise gearbeitet habe und auch die ersten Mitarbeiter angestellt hatte, hatte ich dann auch das Budget, dass ich alles, was entwickelt wurde, in Code übersetzen kann, also eine Programmiereragentur mit reinholen kann und die Software dazu schreiben lassen kann. Und jetzt haben wir halt viel mehr Möglichkeiten. Also jetzt haben wir quasi ernährungswissenschaftliches Wissen in Algorithmen gepackt, Kalkulationen algorithmisiert, haben, ich glaube, über 4000 Rezepte mittlerweile, weil auch eine Rezeptredaktion arbeitet. Und jedes einzelne Rezept kann exakt maßgeschneidert werden auf jede Person. Und jede Person kann innerhalb der App Zutaten tauschen, Lebensmittel tauschen. Und es wird immer genau so berechnet, dass es wieder exakt auf den persönlichen Bedarf passt. Jeden Monat kann der Kunde auch sein Ziel und seine aktuellen Angaben anpassen, sodass das Ernährungsprogramm quasi mitlebt mit dem Kunden. Und die Zukunftsvision ist definitiv so eine tagesaktuelle, komplett maßgeschneiderte Ernährung, wo du auch benachrichtigt wirst nach dem Motto, hey, wir haben gesehen, du hast zu wenig geschlafen oder hast sehr viel trainiert. Du solltest heute mal darauf und darauf achten, damit dein Körper einfach besser regenerieren kann und quasi wie ein Ernährungsberater, der die ganze Zeit in deiner Hosentasche sitzt.
Okay, also halten wir fest, individuelle Ernährungspläne, personalisiert und digital. Und das alles läuft über einen Algorithmus, der die Pläne automatisch anpasst. Zudem kann man, je nach Ziel oder Wunschvorstellung, ganz unterschiedliche Pläne bei euch auf der Website buchen. Stimmt das?
Es ist im Kern, also zu deiner ersten Frage, der Algorithmus bildet die Basis, aber es ist tatsächlich so, dass wir einige Ernährungswissenschaftler im Team haben und jeder Ernährungsplan auch noch von durch die Hand eines Ernährungswissenschaftlers geht. Das ist mir persönlich ganz wichtig und unsere Kunden haben auch als Ansprechpartner immer Ernährungswissenschaftler, denn ein Algorithmus ist ein Work in Progress, der muss von den Menschen lernen und von unserem Erfahrungsschatz lernen, mit Studien gefüttert werden, die wir in logische, mathematische Gebilde übersetzen. Und dadurch lebt das. Also die Kombination aus Technologie und Mensch ist wahnsinnig wertvoll. Man kennt das zum Beispiel aus der Medizin, da wird zum Beispiel künstliche Intelligenz eingesetzt für Pattern Recognition, Mustererkennung. Im MRT, wenn man zum Beispiel Gehirntumore erkennen möchte. Und wenn du da einen Algorithmus, also eine künstliche Intelligenz in dem Fall drüber laufen lässt, übersieht sie eigentlich, lass mich kurz nachdenken, die hat keine. Keine falsch negativen Ergebnisse. Also die übersieht keinen Tumor, aber sie könnte falsch positive Ergebnisse haben, könnte nämlich zu oft anschlagen und etwas, was noch kein Tumor ist, für einen Tumor
halten. Einen Tumor erkennen.
Genau. Und beim Menschen ist es exakt umgekehrt. Also der menschliche, sehr hochspezialisierte Neurochirurg oder Neuroradiologe, der hat keine falsch positiven Ergebnisse. Das heißt, wenn er die Daten der Maschine quasi vorgesetzt bekommt, kann er nachselektieren und die ausselektieren, die tatsächlich noch kein Gehirntumor sind, aber es geht nichts mehr unter. Weil kleinere Problemstellen durch die künstliche Intelligenz bereits erkannt werden, die durch das menschliche Auge vielleicht noch übersehen würden. Das heißt, in dem Bereich unterstützen sich Technologie und Mensch wahnsinnig durch die verschiedenen Stärken. Deswegen ist die Kombi so wertvoll. Und auch bei uns geht eben jeder Ernährungsplan noch durch die Hände eines Ernährungswissenschaftlers. Und ganz wichtig ist, die Personen, die Kunden, die Patienten haben einen Ansprechpartner. Und zu deiner zweiten Frage, ob wir verschiedene Programme haben. Wir haben im Kern ein einziges Ernährungsprogramm. Also es gibt ein maßgeschneidertes Ernährungsprogramm für eine Person. Diese Person kann aber verschiedene Ziele angeben natürlich. Und sie kann angeben, ob sie jetzt einfach wie sehr viele Menschen etwas Fett verbrennen und abnehmen möchte oder ob sie ein anderes gesundheitsbezogeneres Ziel hat. Zum Beispiel haben wir viele Patienten mit Lipödem, die Lipödemschmerzen lindern möchten, was wahnsinnig gut funktioniert, mit einer eher kohlenhydratreduzierten, antiinflammatorischen Ernährung. Und das ist quasi die Personalisierungskomponente. Du hast ein übergeordnetes Ernährungsprogramm, was du mittels Fragebogen exakt auf deine Ziele, auf deine Vorerkrankungen, Allergien, Lebensmittelwünsche, Alltagssituationen anpasst.
Du hast es eben schon erwähnt. Euer Steckenpferd ist die Low Carb bzw. auch ketogene Ernährung. Gibt es da eine Definition bzw. eine Angabe für Menschen, die sich jetzt nicht so gut auskennen auf dem Gebiet, wie viel Gramm Kohlenhydrate an einem Tag beispielsweise verzehrt werden dürfen?
Mhm. Eine Anmerkung hier vorab, also es ist nicht unsere, die ketogene Ernährung ist nicht unser Hauptfokus. Wir haben am Anfang sehr viele Kunden gehabt, die sich für eine ketogene Ernährung interessiert haben, weil ich selbst eben mich intensiv mit dem Thema befasst habe, die Abschlussarbeit eben über ketogene Stoffwechsellagen und ketogene Diäten verfasst habe. Und das zu einer Zeit war, 2014, 2015, wo es relativ wenig Expertise online mit deutschsprachigen Artikeln gab. Ich habe viel darüber geschrieben und habe in der Szene relativ schnell eine Bekanntheit erlangt und wurde eben dann auf die Kongresse eingeladen. Das ist eine große Stärke von uns und wir haben viele Kunden, die eben gezielt danach suchen und es gibt Anwendungsbereiche, wo das wahnsinnig gut funktioniert, zum Beispiel das Lipödem. Aber das ist zweifelsohne nicht die richtige Ernährung für jeden. Das heißt, unser Ziel ist es definitiv quasi eine personalisierte Ernährung für ein spezifisches Ziel und eine Person zu ermöglichen. Das kann die ketogene Ernährung sein, das muss aber nicht die ketogene Ernährung sein, das ist mir ganz wichtig. Zur Definition, die ketogene Ernährung ist nicht dadurch definiert, dass sie eine gewisse Kohlenhydratmenge zugrunde liegen hat, sondern sie ist einzig dadurch definiert, dass Ketonkörper entstehen im Körper. Normalerweise hast du, wenn du dich nicht ketogen ernährst, weiß nicht, einen Spiegel von 0,2 Millimol pro Liter Ketonkörpern im Blut und so ab 0,5 spricht man von einer milden Ketose und wenn man sich jetzt ketogen ernährt, dann hätte man vielleicht Spiegel von 1 bis 2. Wenn man sich intensiver oder strenger ketogen ernährt, können die Ketonkörperspiegel im Blut auch noch weiter ansteigen. Und die ketogene Ernährung ist also dadurch definiert, dass sie die Ketonkörper ansteigen lässt. Wie man das macht, ja, das ist schon durch eine Kohlenhydratreduktion erreichbar. Die exakte Menge der Kohlenhydrate ist aber von verschiedenen Faktoren abhängig, nämlich davon, wie aktiv du bist, wie viel Kohlenhydrate du verbrennst und wie gut deine Keto-Adaption zum Beispiel schon ist. Also ich habe mich 2011 das erste Mal für über ein Jahr ketogen ernährt. Ich kann auch 50, 60, 70 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen und ich bin noch in Ketose. Klassischerweise fängt man aber an mit 20 bis 30 Gramm Kohlenhydraten am Tag für eine ketogene Ernährung, weil das für die meisten Menschen gut funktioniert. Und bei Foodpunk verwenden wir für die Variante ketogener Ernährungsplan 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag, die wir auf 3 Mahlzeiten aufteilen und immer in einer sinnvollen Relation mit Fett und Protein kombinieren, sodass die Verdauung möglichst langsam abläuft und wir halt einen niedrigen glykämischen Index von der Mahlzeit haben. Dadurch muss ich nicht so tief runtergehen mit meinen Kohlenhydraten und kann auf diese Weise wirklich viel und ausreichend Ballaststoffe, Mikronährstoffe über buntes Gemüse aufnehmen. Und es gibt daneben aber auch Ernährungspläne, die mehr Kohlenhydrate enthalten.
Wenn ich als Person ohne gesundheitliche Einschränkungen beziehungsweise ohne Krankheit Gewicht reduzieren möchte, ist dann die kohlenhydratreduzierte Ernährung die beste Art und Weise?
Das ist unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie viel du Gewicht verlieren möchtest. Prinzipiell schlägt die kohlenhydratreduziertere Ernährung besser an, je stärker das Übergewicht ist und je höher schon eine Insulinresistenz fortgeschritten ist. Also wenn ich eher in diese Kategorie falle, dann werde ich wahrscheinlich größere Erfolge haben mit einer ketogenen Low-Carb-Ernährung. Ich könnte natürlich auch abnehmen mit einer kohlenhydratreicheren Ernährung, aber wahrscheinlich mache ich mir mein Leben deutlich leichter, wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, weil ich ein geringeres Hungergefühl habe, wenn ich gleichzeitig auf gute Fettquellen achte und mich insgesamt wohler fühle auf dem Weg zum Gewichtsverlust. Wenn ich jetzt eher schlank bin, eine gute Insulinsensitivität habe, vielleicht sportlich bin und nur 2-3 Kilo verlieren möchte, kann es sein, dass ich sogar mit einer etwas kohlenhydratreicheren, also nicht ketogenen Ernährung besser fahre.
Was verstehst du unter gesunden Fettquellen?
Ja, also wir achten ganz besonders darauf, dass wir Omega-6-Fettsäuren vermeiden und unseren Kunden ausreichend Omega-3-Fettsäuren geben. Und tatsächlich ist es dann so, wenn ich mich im ketogenen Bereich bewege, dann brauche ich definitiv meine mehrfach ungesättigten Fettsäuren und auch die einfach ungesättigten Fettsäuren. Aber als Energiequelle verwendet man dort dann tatsächlich gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel Weidebutter oder auch Kokosöl, als reine Verbrennungsenergie.
Gibt es denn verschiedene oder bestimmte Supplements, die du während einer Diät oder auch vielleicht ganz generell empfehlen würdest?
Es gibt ein paar Sachen, die ich vielen Menschen empfehle. Das ist natürlich das Vitamin D, wo wir eigentlich alle, so gut wie alle, einen Mangel haben. Dann ist relativ wertvoll im Bereich der ketogenen Ernährung sowas wie Magnesium am Abend, weil man bei der Umstellung auf ketogene Ernährung zu Beginn relativ viel Wasserverlust hat, das normalerweise ja durch die Glykogenspeicher in der Muskulatur mitgehalten wird. Und ich eher eine höhere Salz- und Magnesiumausscheidung habe. Das heißt, in den ersten Tagen, ersten Wochen ist eine höhere Salzaufnahme sehr wertvoll, damit man eben nicht diese Müdigkeit hat, diese Kopfschmerzen bei der Umstellung, damit der Blutdruck auch aufrechterhalten bleibt. Und Magnesium ist wahnsinnig wertvoll, weil viele Menschen zu Beginn einfach ein bisschen mehr Muskelkrämpfe haben. Und ansonsten ist Magnesium aber auch etwas, was ich vielen Menschen empfehle. Bin aber nicht der Freund, am Anfang eine große Liste von Supplements zu verteilen, außer man möchte sich aktiv damit auseinandersetzen. Denn allein die Ernährungsumstellung wird für 90% der Menschen so einen großen Effekt haben, wenn sie zum ersten Mal wirklich exakt auf ihren individuellen Bedarf achten, sich danach ernähren, wirklich auf die Lebensmittelauswahl achten, wirklich auf ausreichend Gemüsezufuhr achten und damit die Nährstoffzufuhr. Und da wird sich so ein großer Effekt einstellen, dass man Supplements dann vielleicht für die letzten paar Prozentpunkte zusätzlich verwenden kann, aber erst, wenn man schon einige Monate nur mit der Ernährung gearbeitet hat.
Bin ich voll und ganz bei dir, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Marina, was entgegnest du Menschen, die zu dir sagen, ohne Kohlenhydrate geht gar nichts? Wir brauchen doch Kohlenhydrate, um überhaupt mental leistungsfähig zu sein. Wie entgegnest du dem? Beziehungsweise, was entgegnest du dem?
Also es ist tatsächlich so, dass das Gehirn nur Glucose verstoffwechseln kann, außer es sind Ketonkörper vorhanden. Und normalerweise, wenn ich jetzt morgens meine Butterbreze esse und mittags, ich weiß nicht, mir die Pasta im Büro aufwärme oder mir ein Sandwich hole, dann stellt mein Körper, also meine Leber stellt dann keine Ketonkörper her. Das heißt, dem Gehirn werden keine Ketonkörper präsentiert. Das bedeutet, in dem Fall ist das Gehirn tatsächlich davon abhängig, dass es ungefähr 120 Gramm Glucose pro Tag bekommt. Die muss es natürlich nicht unbedingt nur von außen zugeführt bekommen, indem ich jetzt meinen Traubenzucker esse, im schlimmsten Fall, sondern ich habe natürlich auch die Gluconeogenese über die Leber, die auch dazu beiträgt, dass mein Gehirn einfach gut versorgt ist. Das heißt, hier ist schon mal der Irrglaube, dass ich die ganze Zeit Kohlenhydrate von außen nachschieben muss. Das ist nicht der Fall. Unser Körper ist wahnsinnig gut dafür ausgelegt, auch mal nicht die ganze Zeit was nachgeschoben zu bekommen, sondern sich selbst zu versorgen. Und wenn ich jetzt tatsächlich auf Kohlenhydrate verzichte, und deswegen ist auch der radikale Cut so wichtig bei einer ketogenen Ernährung, dann muss der Körper umstellen. Und zuerst beginnt er schon durch Gluconeogenese den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, um das Gehirn zu versorgen. Das würde aber nach einiger Zeit einen großen Muskelverlust bedeuten. Das heißt, Gluconeogenese entsteht ja dadurch, dass der Körper Aminosäuren abbaut und weiter verstoffwechselt wieder zu Glukosemolekülen. Und in dem Fall ist die Muskulatur der Energiespeicher, der hier abgebaut wird. Und das könnte der Körper nicht ewig aufrechterhalten. Deswegen hat sich in der Evolution ein sehr praktischer Mechanismus herauskristallisiert oder entwickelt, nämlich die Ketogenese. Nach einiger Zeit stellt der Körper dann um. Sehr viele Fettsäuren werden freigesetzt aus den Fettreserven und davon wird in der Leber ein Teil zu Ketonkörpern umgewandelt. Das sind 3 Stück. Es ist Beta-Hydroxybutyrat, das ist Acetoacetat und Aceton. Aceton braucht der Körper nicht, das wird einfach ausgeschieden, aber die beiden anderen, die dienen jetzt als Energiequelle. Und dadurch wird die Muskulatur gespart. Und die Ketonkörper, das ist das Spannende und Schöne daran, die können durch die Blut-Hirn-Schranke. Es gibt dafür extra Transporter. Das heißt, entweder braucht das Gehirn Glucose oder alternativ kann es eben mit Ketonkörpern arbeiten. ein Molekül wie eine Fettsäure, die ist jetzt nicht im Gehirn als Energiequelle geeignet. Mhm.
Ebenfalls sehr interessant in dem Kontext wäre, kann ich mich als Veganer überhaupt ketogen bzw. Low Carb ernähren? Oder ist das nur mit Unmengen von tierischen Produkten bzw. Fleisch möglich?
Also man denkt, wenn man dieses Bild im Kopf hat, ganz häufig an die Atkins-Ernährung aus den USA oder auch Bilder aus den USA zur ketogenen Ernährung. Da ist dann ein Leberkäse und Bacon und Speck und Eier und ganz einfach nur Fleischprodukte in Massen auf den Tellern. Und das ist tatsächlich keine wirkliche ketogene Ernährung und vor allem keine gute Ernährung. Also wenn man zum Vergleich bei Foodpunk mal ein Bild von einem ketogenen Gericht sieht, das ist bunt, das ist wirklich gemüselastig und das ist frisch und nicht so eine Fleischparty. Und der Hintergrund dafür ist zum einen, eine ketogene Ernährung sollte gar nicht übermäßig proteinreich sein, gerade moderat proteinreich, so dass der Bedarf versorgt ist für den Muskelerhalt, nicht mehr, weil auch Protein im Übermaß den Insulinspiegel ansteigen lässt und das ist der Gegenspieler der Ketose. Wenn der Insulinspiegel ansteigt, dann werden Ketonkörper über den Urin ausgeschieden und damit habe ich gar keine Ketose mehr. Also es ist, wenn ich mich jetzt wahnsinnig fleischreich ernähren würde, dann würde ich meiner eigenen ketogenen Ernährung im Wege stehen. Das heißt, wenn man sie gut zusammengesetzt, ja, wenn man die Ernährung gut zusammengesetzt, die Ketogene und so wie wir sie auch zusammensetzen, dann hat man nur einen moderaten Proteinanteil und wenn man es dann nochmal schlauer angeht, dann lädt man wirklich den Großteil des Tellers mit pflanzlichen Lebensmitteln voll. Und Fleisch wird dann quasi zur Beilage, zum Supplement des Gerichtes. Man kann es aber eben auch wunderbar vegetarisch umsetzen mit Feta, Mozzarella, Eiern. Und es geht auch vegan, aber das ist ein bisschen schwieriger, weil die klassischen veganen Proteinquellen, sowas wie Hülsenfrüchte oder was haben wir noch? Bei einer veganen Ernährung als Proteinquelle. Also gerade die Hülsenfrüchte, die halt häufig in verschiedenen Formen und verschiedenen Verarbeitungsweisen, zum Beispiel auch zu Linsenpasta etc. Herangezogen werden, relativ viele Kohlenhydrate enthalten. Das heißt, die fallen raus. Ich muss dann also zurückgreifen auf kohlenhydratärmere Proteinquellen, weil einen gewissen Proteinbedarf, den habe ich, den muss ich auch bei einer veganen Ernährung decken. Und dann wäre ich zum Beispiel bei Tempeh, bei Tofu, bei verschiedenen veganen Proteinpulvern wie Hanfprotein, Kürbiskernprotein, Reisprotein. Das geht schon. Das ist nur eine Umstellung. Also viele vegane Rezepte, die jetzt irgendwie mit Hülsenfrüchten oder mit Datteln oder Cashewcreme und so zustande kommen, die sind dann halt nicht möglich. Man muss sich ein bisschen umstellen. Aber wir haben auch vegane Ernährungspläne, die ketogen sind, wenn man das möchte. Ich finde aber, wenn ich mich jetzt vegan ernähren möchte, kann ich auch, muss ich es nicht zwingend mit der ketogenen Ernährung kombinieren, dann nehme ich vielleicht etwas mehr Kohlenhydrat und habe dadurch mehr Freiheiten in meiner Lebensmittelauswahl.
Wie viel Prozent der täglich zugeführten Energie sollte durch Proteine aufgenommen werden?
Genau, also wir rechnen so im Durchschnitt mit ungefähr 20 Energieprozent pro Tag.
Okay. Marina, was darf denn in deinem Kühlschrank auf gar keinen Fall fehlen? Beziehungsweise was liegt immer in deinem Einkaufswagen, wenn du einkaufen gehst?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, seit letzter Woche mich wieder nach der Foodpunk-App zu ernähren. Ich habe vorher war ich im Urlaub und davor habe ich halt mehr so Freestyle gelebt und bin dann mittags zum Edeka und habe geguckt, oh, was esse ich jetzt? Ich habe so Hunger. Das war schon auch irgendwie, ich sag mal, nach Foodpunk-Prinzipien, aber jetzt bin ich sehr happy, weil ich einmal die Woche einkaufe und ganz genau weiß, was brauche ich für die ganze Woche. Und
Okay, du bist also dahingehend schon sehr gut strukturiert, höre ich raus.
Genau, ich kann mit einem Klick quasi meine Einkaufsliste erstellen und weiß dann ganz genau, okay, das brauche ich an diesen und jenen Lebensmitteln, an Gemüse, an frische Produkten, gehe einmal einkaufen und bin total happy, dass ich halt jeden Tag was Leckeres essen kann und irgendwie nichts übrig bleibt und ich mir keinen Kopf machen muss. Und was ich jetzt gerade drin habe, ich habe jetzt am Samstag vor 2 Tagen meinen Kühlschrank aufgefüllt, ich habe frische Eier drin, ich habe ich müsste reingucken. Also ganz viel. Ich habe, also ich fange mal an mit Proteinquellen. Also ich habe frische Eier bei mir drin. Dann habe ich Räucherlachs im Kühlschrank. Dann habe ich im Tiefkühler nochmal ein Lachsfilet. Ich habe einen guten Weidemetzger, der zum Beispiel Weiderindfleisch etc. bringt. Dann habe ich Forellenfilets. Und eine andere Proteinquelle, was ich gerne verwende, ist ein Kollagenprotein. Ich ernähre mich zurzeit gerade milchproduktefrei, weil ich gucken will, was das für einen Effekt noch auf die Haut hat, die bei mir gerade nach dem Sommerurlaub immer ein bisschen schwierig ist. Ansonsten hätte ich aber bestimmt auch Feta drin, Mozzarella, Burrata, solche Geschichten.
Okay, also der Käse darf also auf gar keinen Fall fehlen bei dir.
Genau. Also gerade Ziegenkäseprodukte mag ich noch lieber als Kuhmilchprodukte. Die lasse ich nur jetzt gerade im Moment mal weg, weil ich gucken will, welchen Effekt ich da auf die Haut erzielen kann. Und ansonsten, wenn ich dann ins Gemüseregal gucke, habe ich Auberginen, Zucchini, Karotten, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Süßkartoffeln. Ich ernähre mich selber mit 100 Gramm Kohlenhydraten am Tag gerade. Süßkartoffeln, auch normale Kartoffeln. Reis verwende ich manchmal. Beeren, Mango habe ich. Und als Fettquellen Weidebutter, Olivenöl, Kürbiskernöl, MCT-Öl. Und ja. Kokosöl.
Wie, du hast eben Kollagenproteine erwähnt. Kannst du das nochmal kurz erläutern, wieso?
Genau, also ich verwende meistens einmal am Tag Kollagenprotein. Das ist ein Protein, was etwas anders aufgebaut ist als andere. Du hast drei präsente Aminosäuren. Das ist das Glycin, das ist das Prolin und Hydroxyprolin. Und Glycin interessiert mich deswegen, weil die Darmwandzellen das als Energiequelle heranziehen können. Und ich einen gesunden Darm als Grundlage für eine gesunde Haut erachte und deswegen da gerade besonders drauf achte.
Ich meine, dass Kollagen auch förderlich für die Gelenkgesundheit sein kann, wenn ich da mich richtig erinnere.
Ja, genau. Also das ist auch durch dieses Glycin mitverantwortlich. Und deswegen, wenn man jetzt in diesen Paleo-Bereich schaut, wird gerne irgendwie auch eine Rinderbrühe getrunken, wo man auch wirklich die kollagenreichen Knochen, die Markknochen, die Gelenkknochen wirklich lange kochen lässt, um eben auch diesen Glycinanteil und den Kollagenanteil in der Brühe zu haben.
Jetzt haben wir eben schon über die ganzen Lebensmittel gesprochen, die in deinem Kühlschrank liegen. Schaffst du es denn, während deinem stressigen Alltag überhaupt noch täglich selbst zu kochen?
Das war Teil 1 der Episode mit Marina. Ich freue mich, wenn ihr die Folge auf den sozialen Netzwerken teilt. Ihr wisst, sharing is caring. Gebt mir gerne auch Feedback zu dieser Folge. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt in der Balance und bis zum nächsten Mal.